Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Heute werden wir über ein Spiel sprechen, das schon sehr, sehr lange auf meinem Pile of Shame gelegen hat. Zum Glück gibt's ja noch den lieben Möpor und seinen Frühstückszock, denn er hat mich daran erinnert, dass ich das Ding dringend mal spielen sollte. Entsprechend ist auch er heute hier zu Gast. Ich darf begrüßen den Möpor. Hallo.
Einen wunderschönen. Hi. Und schön, dass du es wegen mir gespielt hast. Das freut mich.
Frühstückszock ist gleich eine gute Erwähnung. Ihr seid jetzt irgendwie auf Twitch zu sehen, aber auch noch auf YouTube irgendwie so. Wie geht das?
Wir sind live auf Twitch jeden Morgen, weil wir irgendwie Probleme hatten, uns zu YouTube zu connecten. Eigentlich war das nur so eine Behilfslösung, aber gefällt uns eigentlich ganz gut da. Und deswegen streamen wir jetzt immer auf Twitch. Und die fertigen Videos werden da allerdings nur 14 Tage gespeichert, deswegen schicken wir die trotzdem immer noch zu YouTube rüber ins Archiv. Wer will, kann immer noch über unseren YouTube-Kanal nachgucken. Aber live eben jetzt jeden Morgen auf Twitch.
Euer YouTube-Kanal, der war natürlich schon verlinkt. Selbstverständlich werde ich aber die Playlist zum heutigen Spiel auch nochmal gesondert verlinken.
Sehr schön.
Und der Link zu deinem Twitch-Kanal, der wird auch in den Shownotes zu finden sein. Shownotes ist gleich das Stichwort gametalk.fm/goldensun. Du hast aber noch Verstärkung dabei, Verstärkung aus deinem Durchgespielt-Podcast. Ich darf den Dodo begrüßen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich auch wieder hier sein darf.
Du hast unser Spiel Golden Sun auch durchgespielt, bei dir ist es aber ein bisschen länger her, ne?
Genau, ich bin heute so ein bisschen für die nostalgische Verklärtheit zuständig. Ich habe es vor 10 Jahren schon gespielt und bin gespannt, was ihr mir jetzt aus der heutigen Sicht erzählen werdet und wie ich das vielleicht noch so in Erinnerung habe. Es lag eine Zeit lang auf meinem Pile of Shame, dann habe ich es mir doch relativ nah zu Gemüte geführt, weil es irgendwie, gerade was JRPGs anging, zu seiner Zeit ein wichtiger Titel war, aber da werden wir ja gleich alles noch drüber sprechen.
Dann haben wir einmal vor 10 Jahren durchgespielt, einmal fast durchgespielt und ich hab's vor 3-4 Tagen durchgespielt. Ja. Dann haben wir eigentlich den ganzen Mix abgedeckt. Entsprechend würde ich sagen, legen wir doch mal los. Wie immer macht's am meisten Sinn, wenn wir mit dem Release beginnen. Unser Spiel Golden Sun wurde in Japan im April 2001 veröffentlicht, kam dann rund ein Jahr später im Februar 2002 zu uns. Für den oder das Game Boy Advance.
Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals alleine von der Werbung schon sehr angetan war, weil es halt wirklich aussah wie ein sehr, sehr hübsches Super Nintendo JRPG. Und das für die Hosentasche, also wer kann da Nein sagen?
Du meinst aber nicht die Werbung, die quasi in die Geschichte einging, weil sie mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun hatte?
Ich kann mich an so Screenshots aus einer Dreiviertelansicht erinnern, wo so Kämpfer im Regen stehen und weiß nicht, ob das eine fehlgeleitete Werbung war, aber irgendwie habe ich die noch sehr präsent vor Augen.
Nee. Die Werbung, die ich meine, ich glaube, ich muss die auch noch in die Shownotes hauen. Da fliegt irgend so ein Drache, der gar nicht im Spiel vorkommt, durchs Orchester.
Oh.
Und ich glaube, irgendwie als Easter Egg haben sie das dann irgendwie im dritten Teil oder so doch mal noch eingebaut.
Ach krass.
Ja, komische Sache. Aber zum Teil 2 und 3 kommen wir dann hinten raus, vielleicht noch ganz kurz. Jetzt müssen wir ja erst noch wissen, wer denn bitteschön dieses Golden Sun entwickelt hat. Das ist ein Entwicklerstudio mit dem charmanten Namen Camelot Software Planning. War euch das ein Name?
Nee.
Nee, ich musste es auch googeln, aber dann fiel es mir natürlich wie Schuppen von den Augen. weil sie für diese Mario-Sportspiele ab und zu mal präsent sind. Und gerade Mario Tennis und Mario Golf erfreuen sich auch einer großen Beliebtheit.
Daher könnte man sie heute kennen. Das hat aber mit Golden Sun ziemlich wenig zu tun.
Gar nichts so ziemlich, genau.
RPG-Fans könnten die eher noch kennen von Shining Force. Das war ein rundenbasiertes Taktik-RPG für das Sega Mega Drive. Oder dann später für die PlayStation 1 Beyond the Beyond. Ein lustiger Titel war ein JRPG, soll aber grausige Wertungen bekommen haben und man hört heute, die waren vielleicht ein bisschen hart seinerzeit. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ist eine Kombination aus 3D-Welt mit 2D-Sprite-Charakteren. Hat einen gewissen Charme heute und wie wir schon eben gehört haben, die Mario Golf und Mario Tennis-Spiele waren auch öfter mal von diesem Studio. Der Director, der hat mir natürlich auch nichts gesagt, liegt wieder mal am komplizierten japanischen Namen, der sich kein Mensch merken kann. Das war der Shugo Takahashi.
Den höre ich auch zum ersten Mal, glaube ich. Also ein paar kann man ja immer so zuordnen, auch von den komplizierteren Namen, aber den weiß ich nicht. Naja, andererseits bin ich halt auch nicht so ein riesen Mario Golf und Tennis Fan. Vielleicht hätte man den sonst irgendwie im Ohr gehabt.
Ja, mir sagt er auch nichts.
Ja, und gerade bei Videospielen sind wir ja noch nicht so weit, dass man sich jetzt die Directors wirklich merkt. Ich zumindest nicht.
Nur wenn die selbst großen Wert drauf legen und als Director 12-mal im Intro erwähnt werden.
Das Spiel war 18 Monate lang in Entwicklung. Heute denkt man, das ist doch eher kurz. Hier muss man aber wissen, das war relativ viel, gerade für ein GBA-Spiel. Da war unter einem Jahr eigentlich die Norm.
Da müsste man jetzt wahrscheinlich nochmal weiter recherchieren, wie groß das Team war. Das müsste so gerade die Zeit des Umbruchs gewesen sein, wo man so weg ist von den Gameboy-Produktionen, die teilweise ja noch mit 6 oder 8 Leuten gemacht wurden, und hin zu größeren Teams. Ist wahrscheinlich gerade eine spannende Zeit für die Entwicklung, aber 18 Monate ist da wirklich lang, wie du schon sagst, ja.
Ja, und ich weiß nicht so genau, wie viel der 18 Monate schon dem zweiten Teil gewidmet waren. Dem jetzt zweiten Teil, ursprünglich war das ja als ein Spiel gedacht, das dann aber leider nicht auf eine Cartridge gepasst hat. Entsprechend hat man es in Teil 1 und 2 geteilt. Da weiß ich leider nichts Genaueres.
Ja, das merkt man aber im Nachhinein nicht mehr so krass. Also es klingt jetzt so ein bisschen, als hätte man irgendwie bei einem Film vielleicht einen Cliffhanger reingebaut und dann wäre das Ding irgendwie zu Ende, obwohl man als Konsument davon gar nichts weiß. Also ich finde, beide Spiele spielen sich schon so recht eigenständig. Man denkt jetzt nicht, okay, hier musst du aber jetzt 20 Euro nachwerfen, damit du weiterspielen kannst. Aber das beleuchten wir gleich in der Story auf jeden Fall genauer, würde ich vorschlagen.
Ja, würde ich auch vorschlagen. Ich habe es nämlich ein bisschen anders empfunden. Aber Story ist jetzt die perfekte Überleitung. Da wollen wir jetzt nämlich drüber sprechen. Und wie es bei diesen JRPGs ja so ist, das ist nicht so ganz einfach. Wobei ich gleich vorwegnehmen muss, ich fand es hier doch erfrischend simpel. Normalerweise probieren diese JRPGs die Spieler ja möglichst stark zu verwirren. Hier wurde mehr oder weniger auf sowas verzichtet. Also man kann die Story schon verstehen.
Ich habe auch natürlich so einen Guide immer offen nebenher, so ein bisschen, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich muss. Und wenn es mal hakt, dass wir halt im Stream dann nicht ewig rumsuchen müssen. Da steht halt bei, wir sind jetzt bei ungefähr bei 60% oder 70%. Und deswegen kann ich halt nur so viel erzählen. Also die Geschichte fängt ja an in so einem kleinen Dorf, wo man als Protagonist mit seinem Bruder, weiß nicht, am Spielen ist oder so. Und dann passiert halt ein Unglück mit so einem großen Fels, der
ist
durch
der
das
Bruder?
Ganze... Ich meine schon. Oder ein Freund halt. Jedenfalls noch ein zweiter Junge. Du merkst, es fällt mir schon ein bisschen schwer. Ja, mit dem man sich dann zusammenschließt. Und ja, das Ganze spielt in einer Welt, in der es Magie gibt. Die heißt dort aber Psynergie, was ich sehr witzig finde. So ein bisschen wie Psycho und Energy zusammengemischt. Das ist halt so das eine Magische, was es gibt. Und vor vielen, vielen Jahren gab es auch noch die Alchemie, meine ich, ne? Die ist dann irgendwie ausgestorben oder vergessen worden, keine Ahnung, irgendwie sowas. Soweit bin ich noch nicht wieder.
Sie wurde weggesperrt, weil sie so mächtig war. Das ist der Beginn des Aufhängers des Spiels.
Okay, so. Und dann ist man halt in diesem Dorf und dann erfährt man davon, dass es so magische Kristalle gibt oder Sterne. Genau, 4 Elemental Stars sehe ich hier in den Notizen gerade. Boah, ich bin so schlecht vorbereitet, obwohl ich das Spiel gerade am Spielen bin, ne? Ist ein bisschen unangenehm. Egal. Die müssen wir retten, um das große Unglück zu verhindern. Und dafür müssen wir, glaube ich, in 4 Leuchttürme gehen. Und während wir im ersten Leuchtturm sind, um die zu holen, kommen aber die beiden Bösewichte und hindern uns daran und klauen irgendwie schon 3 Stück davon. Wir wollen jetzt noch den 4. holen. Ist das so korrekt?
Ich habe die so ein bisschen in Erinnerung wie Team Rocket, diese 2 Bösewichte, die wir da haben, dass uns die immer wieder über den Weg laufen und die uns aber oft mal so eine Nasenlänge voraus sind und wir ihnen dann doch aber wieder auf den Sack geben in den Bosskämpfen und dann ist es quasi immer so ein Hin und Her mit denen. Also befreit man jetzt diese Alchemie und lässt die quasi wieder auf die Menschheit los, was ja diese Saturos und Menadi heißen, die beiden vorhaben. Oder gibt man alles dafür, diese Flammen halt nicht zu entzünden? Also man muss da irgendwelche Leuchtfeuer öffnen, um den Weg zu dieser Alchemie zu finden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ja, ich glaube, hier ist ein sehr guter Moment, um mich mal einzuklinken. Wie schon richtig gesagt wurde, wurde diese Alchemie, ich nenne es jetzt mal, weggesperrt. Und mit diesen 4 Elemental Stars könnte man die, wenn man denn wollte, was man aber nicht tun sollte, weil es gefährlich ist, wieder befreien, indem man diese 4 Elemental Stars in den Elemental Lighthouses aktiviert. Und wenn ich jetzt in jedem der vier Elemental Lighthouses den passenden Elemental Star wieder aktiviere, wird am Ende diese böse, machtvolle Alchemie wieder freigesetzt. Und genau das Freisetzen dieser bösen, großen, nicht handelbaren Power, das haben unsere zwei Bösewichte eben vor. Und unsere Mission ist es jetzt, die Bösewichte zu stoppen. Das ist aber nur die eine Hälfte. Während die uns nämlich am Anfang des Spiels, als wir gerade diese vier Elemental Stars einsammeln wollen, überfallen, nehmen die uns nicht nur drei dieser vier weg, sie entführen auch noch unsere liebe Freundin, die Jenna heißt die.
Und nehmen die nicht noch so einen Opa auch irgendwie gefangen? So den Dorfältesten oder sowas?
Ja, den Pseudowissenschaftler Crayden nehmen die auch noch gefangen.
Genau.
Der ist aber nur so halb wichtig, zumindest in Teil 1. Und ich wollte jetzt niemanden verwirren, aber ja, den nehmen sie auch noch mit. Also wir haben zwei Ziele. Und zwar befinden wir uns quasi auf einer Verfolgungsjagd, wenn man so will. Wir müssen den zwei Bösewichten hinterher und wollen zum einen verhindern, dass die diese Alchemie wieder erwecken. Also diese Lighthouses aktivieren. Und zum anderen wollen wir unsere entführten Freunde, allen voran die Jenna, wieder befreien. Das sind unsere zwei Ziele. Und damit machen wir uns jetzt auf ein Abenteuer, ja, auf eine Verfolgungsjagd durch die Welt. Die Welt heißt übrigens Wayard und die ist flach. All diese flache Welttheorie-Menschen, die würden sich freuen, das mal zu spielen.
Ja, dadurch kann man natürlich gerade auf einer hardware-schwachen Konsole wie dem Game Boy Advance sehr, sehr schön so eine, so eine quadratische Map abstecken. Nicht wie bei den Spielen, die dann irgendwann einen runden Globus etabliert haben, wo du links von der Weltkarte runter, dann rechts wieder startest, haben wir hier halt wirklich dann die Abgrenzung.
Ich denke, was man hier noch sagen muss bei der Story, wenn wir diese Elemental Stars erwähnt haben, ein Link, der uns später zum Gameplay führt, diese vier Elementarsterne, Steine, wie auch immer, die werden einer Form von Synergie, einem Element zugeordnet. Wir haben so die typischen vier Verdächtigen. Das wäre Mars mit Feuer und Hitze. Dann haben wir Merkur mit Wasser und Kälte. Dann haben wir Venus mit Erde, Wachstum, Pflanzen. Dann haben wir zu guter Letzt noch Jupiter mit Elektrizität und Luft und Sturm und Wind und Blitz so.
Das sind eben so die Schulen der Magie, wenn man so möchte.
Und was mit diesem Einsammeln der Elemental Stars ganz zu Beginn des Spiels auch noch passiert? Es werden so Chins, das sind so kleine Pokémon-Kopien, die nicht so ganz funktionieren wie Pokémon, in der Welt wieder freigesetzt, die wir dann auf unserer Reise treffen und, ich sag mal, einsammeln können. Aber dazu dann mehr im Gameplay.
Genau, vom Grundtonus ist das Ganze dabei animehaft, nenne ich es mal. Also wir haben zwar diese Story im Hintergrund, dass wir unsere zwei Kontrahenten jagen und dass wir auf jeden Fall so das größere Übel verhindern wollen, das sich hinter dieser Alchemie augenscheinlich verbirgt. Aber zwischendurch sind wir halt immer wieder in irgendwelchen kleineren Abenteuern unterwegs. Also wir sind mal hier in einem Dorf und müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Dorfbewohner wieder frisches Wasser haben. Dann sind wir in einem anderen Dorf und da gibt es eine Legende, dass du den Berg hochsteigen sollst. Wenn wir das dann mit der entsprechenden Synergie und irgendwelchen Wurzelranken schaffen, dann wartet oben ein Djinn als Belohnung für uns. Also es gibt links und rechts von diesem Hauptquest eben auch noch eine Menge zu erleben. Und ganz, ganz oft ist die Belohnung dann am Ende eben einer von diesen magischen Djinn-Wesen, der sich uns anschließt oder ein besonders starkes Artefakt oder eine Waffe oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall von der Story fernab von der Hauptgeschichte auch noch einiges, was man so mitnehmen kann.
Das ist ein sehr guter Punkt, um hier einen meiner Kritikpunkte anzufügen. Das, was du gerade gesagt hast, das klingt so nach, man kann neben der Story einige Nebenquests machen. Hier ist das aber so, dass diese gefühlt Nebenquests eigentlich aber die Hauptquests sind. Wir machen ständig Nebenaufgaben, die man aber machen muss, um in der eigentlichen Story weiterzukommen. Und dabei vernachlässigen wir unser eigentliches Ziel, nämlich die zwei Bösen zu jagen.
Ah, krass. Das ist dann schon der erste Punkt, wo die Zeit, die jetzt zwischen meinem Durchspielen und eurem vergangen ist, schon den Unterschied macht. Ja, das kam mir immer so vor, als hätte ich das selber gemacht. Als hätte ich quasi entschieden, okay, lassen wir das mal kurz links liegen und holen hier noch den Djinn ab. Das ist mir gar nicht mehr so im Hinterkopf, dass es wirklich die Richtung ist, in die er in das Spiel dann drückt. Das ist ja krass.
Also viele Djinns sind schon optional, das ist schon so. Aber die ganzen Helferaufgaben, hier befrei den, hier helf dem Dorf und so weiter, das ist Teil der Hauptaufgabe, die man machen muss, um weiterzukommen. Obwohl es eigentlich nur so, ich bin im Dorf und ich helfe dem jetzt mal, Aufgaben sind.
Ja. Aber ich finde, da muss man schon noch ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, das, was Dodo eben meinte, ist, dass wirklich teilweise so in einem Dorf siehst du, okay, da auf diesem Absatz da hinten, da oder hinter dem Haus, da ist jetzt so ein Djinn. Und wie komme ich da hin? Dann hast du dieses Rätsel dafür. Das gibt es schon relativ oft und auch in irgendwie in den Dungeons und so, dass dann da halt ein optionaler Weg ist, wo du am Wegesrand quasi diesen Djinn noch einsammeln kannst, wenn du halt dieses Rätsel machst. Musst du aber nicht. Aber was du meinst, Joey, ist eben, dass ja auch noch dann viele wirklich Hauptquest-basierte Djinns und Rätsel und sowas sind, die aber eigentlich mit der Story an sich, die wir aktiv verfolgen sollten, eben diese beiden Bösewichte fangen und unsere Freundin retten, dass es damit eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Und das stimmt schon. Also ihr habt beide recht, das wollte ich damit sagen.
Wir haben uns entschieden, hier vielleicht nicht zu viel zu spoilern, aber ich denke, das Folgende darf man schon sagen, nicht weil es ein großer Spoiler wäre, vielleicht ist es auch eine Warnung. Man muss wissen, die Story des Spiels wird eigentlich mit einem Cliffhanger enden. Wäre sicher nicht so schlecht, wenn der eine oder andere das da draußen dann wüsste. Wenn man die ganze Geschichte erleben will, dann soll man 1 und 2 durchspielen.
Genau, wir haben es anfangs schon angesprochen, dass das Spiel wohl irgendwie in der Entwicklung aufgeteilt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Ende nicht so unbefriedigend, wie du es hier gerade durchhören lässt. Aber wenn wir das jetzt nicht extra spoilen wollen, dann sei zumindest gesagt, im zweiten Teil spielt man erstmal eine andere Heldentruppe. Also da wird der Cliffhanger auch nicht gleich aufgelöst, aber das gehört schon alles zusammen und es verwächst sich dann auch im weiteren Verlauf der Story in Teil 2 sehr gut.
Also es ist schon so, wir haben ja zwei Ziele, die zwei, die ich eben genannt habe, und man wird im ersten Teil nur das eine erreichen und Teil 2 dreht sich dann ums zweite Ziel. Und so wurden die Spiele schon... Ja, also wenn man es weiß, hat man schon das Gefühl, das wurde ziemlich mittig mal in zwei Teile gesägt, weil es halt, und das war effektiv der Grund, nicht auf eine Cartridge gepasst hat.
Ja, und das ist auch recht lang, also auch wenn es jetzt abgesägt wurde, wie lange hast du gerade dran gespielt?
Ich habe für einen quasi 100% Run, also alle Chins, so ziemlich die Ausrüstung, die man so haben will, wobei die bekommt man dann so zwischendurch mal in den Dungeons, wenn man die Rätsel löst und so weiter, plus die Schatzinsel total 35 Stunden gebraucht.
Ich habe nochmal nachgeguckt in meinen Aufzeichnungen und ich habe für den ersten Teil 22 Stunden gebraucht, aber für den zweiten dann 34. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht 100% aller Djinns geholt habe. Also ich werde dann wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger Secrets gemacht haben im ersten Teil. Aber 20 Stunden für ein GBA-Spiel, das ist schon definitiv seinen Preis damals wert gewesen. Also da kann man jetzt nicht meckern.
Ja, das würde ich auch sagen. Und ich würde auch fast sogar behaupten, dass wenn die Story wirklich so gut weitergeht, dass es dann sogar ein ziemlich guter zweiter Teil wäre. Was ja auch nicht immer so gegeben ist. Also oft ist ja dann, ja okay, das hat sich gut verkauft, machen wir noch einen Teil. Klar, es ist jetzt natürlich dem geschuldet, dass die Story halt wirklich in zwei gebrochen ist. Finde ich dann persönlich, glaube ich, auch nicht so schlimm.
Also sie haben dann einen coolen Weg gefunden, das Savegame zu übertragen. Wir müssen uns hier ja nochmal vor Augen führen, dass es Zeiten sind, wo man Cartridges in den Gameboy steckt und auf den Cartridges und nicht auf dem System speichert. Da ja die gleichen Charaktere auf jeden Fall wieder vorkommen und du deiner Heldentruppe Namen geben kannst, werden diese Werte, deinen Spielstand quasi, mit dem du den ersten Teil durchgespielt hast, den kannst du übertragen. Entweder du lässt dir einen Code ausgeben, der ellenlang ist und bei dem man sich mehrfach vertippt, oder du machst es geschickt und schnappst dir einen zweiten Game Boy Advance und packst den übers Linkkabel auf die neue Cartridge. Das fand ich sehr, sehr cool, die Idee.
Ach, wie cool.
Der Code ist irgendwie 200 irgendwas Zeichen lang. Entsprechend kann man, wenn man will, so auch mit einem Super-Safe-Game im Teil 2 starten, indem man einfach im Internet von einem 100% Run einen Code holt.
Stimmt.
Aber dann kann man ja die Namen nicht mehr ändern.
Nee, die werden dann wahrscheinlich so gegeben sein. Die haben wir übrigens gar noch nicht erwähnt, nicht mal die wichtigen. Unser Protagonist ist der Isaac, sein Freund ist der Garrett. Isaac kann man umbenennen. Den Garrett und die späteren Helfer Gefährten nicht, außer man drückt dreimal Select am Anfang beim Namensscreen, dann kann man noch die Gefährten auch umbenennen und wenn man dann beim letzten noch einen speziellen Code drückt, kann man noch weitere NPCs umbenennen.
Das ist ja auch witzig.
Okay, gibt es da irgendwie einen Hintergrund zu, warum das so ist oder?
Keine Ahnung, ist einfach so.
Okay.
Ich könnte mir vorstellen, dass das darauf beruht, dass du bei Final Fantasy zum Beispiel ja in den alten Teilen immer deine Charaktere umbenennen konntest. Und als ich zum ersten Mal mit einem Freund über Final Fantasy gesprochen habe, da mussten wir halt immer umschreiben, welchen Charakter wir denn meinen, weil die bei uns natürlich völlig andere Namen hatten. Und heute weiß man ja, das sind Cloud und Tifa, aber bei uns waren das dann halt irgendwie Sebastian, Christian und Tina oder wie auch immer.
Jo, stimmt, klar.
Also meiner hat natürlich Joey geheißen, ist ganz klar. Jetzt haben wir von Reise und Chins gesprochen. Das wäre jetzt ein guter Moment, um ins Gameplay überzuleiten. Mhm. Ich will aber noch nicht gerade steil mit den Chins einsteigen, weil die können dann schon ein bisschen komplex sein. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schritt zurück und beginnen ganz vorne. Wir haben es mit einem JRPG zu tun. Gruppe, Zufallskämpfe, Angreifen oder Magie. Dann je nach Initiativewert haut halt wieder irgendeiner und am Ende sind halt die Gegner tot und man bekommt Experience Points und irgendwann geht das Level hoch.
Genau, das Einzige, was man nicht in jedem anderen klassischen JRPG auch findet, ist wahrscheinlich das exzessive Benutzen von Items. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wie gesagt, ist eine Weile her. Aber ich meine, man hätte auch so magische Armbänder und Halsketten im Inventar und könnte die auch irgendwie 10 oder 20 Mal benutzen, bis die dann irgendwie im nächsten Dorf aufgeladen werden müssen.
Ah, das habe ich nämlich nie verstanden. Es gibt Items, die den Effekt haben, den man im Kampf einsetzen kann. Man setzt sie dann ein quasi wie einen Heiltrank, aber es ist ein Rüstungsgegenstand.
Genau.
Ich habe mich nie getraut, weil ich immer gedacht habe, der löst sich dann auf. Aber scheinbar kann man den so mehrfach wiederverwenden.
Ich meine, da stünde im Hilfetext auch drin, kann bei Verwendung zerstört werden oder so. Deswegen habe ich das auch immer nicht gemacht. Mir ist nur aufgefallen, dass bei den Waffen, die haben zum Beispiel dann irgendwie Frostklinge oder sowas und das kann dann halt im Kampf zufallsmäßig aktiviert werden. Dann machst du halt, weiß ich nicht, 100 Frostschaden zusätzlich noch.
Oh, genau, das war mega gut, ja.
Stimmt, das war auch ganz cool. Sieht auch hübsch aus. Aber jetzt weiß ich auch, warum man bei den Waffenhändlern Waffen reparieren kann. Und ich habe mich immer gefragt, warum Waffen reparieren? Die gehen ja gar nicht kaputt. Das erste Mal beim Waffenhändler, da dachte ich so, oh nee, scheiße, wieder so ein Spiel, wo die Waffen kaputt gehen. Oh nee, auf das habe ich gar keine Lust. Zum Glück habe ich dann später gemerkt, nee, die gehen gar nicht kaputt. Aber dann habe ich nie gemerkt, weshalb ich hier irgendwas reparieren sollte. Ja, jetzt weiß ich's.
Also mein Heiler hat auf jeden Fall immer die ganze Zeit magische Items aus seinem Rucksack gezogen und damit im Kampf dann hantiert.
Ah, das ist auch schlau.
Ja, dann wäre es einfacher gewesen. Na, gut zu wissen. Aber ihr da draußen, ihr wisst's ja jetzt, scheut euch nicht, die Effekte der Rüstungsgegenstände einzusetzen. Die kann man nämlich mehrfach benutzen.
Aber dann macht auch Sinn, dass die angelegten Sachen einfach so als Gegenstand im Inventar angezeigt werden. Ich habe mich immer geärgert, dass sie halt einen Slot belegen damit. Aber klar, wenn man die auch einfach so benutzen kann, ist das gar nicht so dumm. Tja, gut, dass ich noch ein paar Stunden vor mir habe.
Und das Inventar ist ja auch relativ klein. Plus es gibt gewisse Story-relevante Gegenstände, die man halt nicht verkaufen kann. Und die belegen auch einen Inventarslot. Ja, also man muss doch schon immer mal wieder zum Händler Zeug verkaufen. Man kann auch nicht groß alte Rüstungen bewahren, weil das kann man nicht mit sich tragen. Das muss man alles immer rausverkaufen.
Das liegt halt am Ende auch daran, dass jeder von den Charakteren hat sein eigenes Gepäck sozusagen. Das kennt man aus ein paar anderen JRPGs zwar auch, aber hier ist es natürlich dann diesem Gameplay nachempfunden, dass jeder dann nur die Items aus seiner eigenen Tasche benutzen kann. Also dass du vorher schon überlegen musst, okay, auf dem Amulett hier ist jetzt vielleicht ein Buff-Zauber, auf dem ist ein Schadenszauber, ja, dann verteile ich die doch so, dass auch die entsprechenden Charaktere damit dann hantieren bei mir.
Ja. So, jetzt können wir uns mal an die Chins ranwagen. Ich habe zu Beginn bei der Story schon gesagt, dass es 4 Elemente gibt. Und eigentlich der Lore entsprechend gibt es dann auch 4 Gruppen von Magieanwendern. Die werden hier Adepts genannt oder Adepten oder so, Deppen auf Deutsch, ich weiß nicht. Das wird aber im Gameplay nicht umgesetzt. Jeder kann quasi jedes Magieelement anwenden. Das wird nämlich nicht von der Herkunft bestimmt, sondern davon, welche Chins der einzelne Charakter gerade auf sich trägt. So, jetzt müssen wir gucken, dass das nicht zu verwirrend wird. Wir sammeln Chins ein im Verlauf des Spiels, diese kleinen Monster. Entweder man spricht sie an und sie schließen sich dir direkt an. Manchmal muss man sie zuerst noch bekämpfen. Am Ende hat man halt einen Chin. Und die Chins, die sind den 4 Elementen zugeordnet. Diese Chins kann ich dann auf meine Party verteilen. Ich muss das recht gleichmäßig machen. Ich kann nicht bei einem irgendwie alles stacken und bei den anderen keinen. Nee, man muss die gleichmäßig verteilen. Und je nachdem, wie viele Chins eines Elementes ein Partymitglied hat, entsprechend passt sich dann seine Klasse an, seine Statuswerte und die Zauber, die er hat. Ich kann aber jedem eigentlich jeden Chin geben. Ich kann die frei durchmixen.
Ja, noch ein bisschen wichtiger als die Zauber, die du hast und die Statuswerte, die du bekommst von den Djinns, ist diese Fähigkeit, einen Monster zu rufen. Dieses Monster, was du rufst, entscheidet sich eben an der Kombination aus Djinns, die du hast.
Das ist ähnlich wie so eine Beschwörung aus Final Fantasy. Da kommt was, macht einen dicken Angriff und verschwindet wieder.
Also damit bombt man ganz schön was weg, glaube ich.
Ja.
Die müssen aber nicht alle dem gleichen zugeordnet werden. Also du kannst mit jedem einen blauen freisetzen und hast dann trotzdem vier freigesetzte und kannst dann mit irgendeinem der Vieren den Vierer beschwören.
Ja, das stimmt. Ja, man kann die ja, also das ist ja auch wieder so kompliziert. Also die Djinns, die werden ja einem Charakter zugewiesen und dann können die zwei verschiedene Status haben. Also entweder sind die auf Standby oder aktiv. Und wenn sie aktiv sind, dann können sie im Kampf selber Zauber wirken, also Heilung oder einen Feuerblitz machen oder sonst was. Aber wenn sie auf Standby sind, kann man sie eben beschwören. Und je mehr von einer Sorte auf Standby sind, also wenn du jetzt halt vier Feuerviecher auf Standby hast, dann kannst du ein Level 4 Feuerding beschwören.
Also doch mixen, weil durch Mixen kann man manchmal coole Zauber lernen, die einem dann optionale Dungeons noch freischalten sogar. Also da kann man irgendwie diese Kletterranken lernen oder was auch immer, wenn man irgendwie verschiedene Djinns koppelt.
Da würde ich meinen, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Bei dieser ganzen Djinn-Mix-Geschichte haben wir aber noch ein paar wichtige Dinge ausgelassen. Ja, du hast gesagt, man kann einem alle Feuer geben, einem alle Erde und so weiter. Entsprechend ändert sich dann die Klasse. Also ein Beispiel, Hauptcharakter Isaac. Ein Feuer ist halt Raufbold, zwei Feuer ist Schläger, drei ändert sich nichts, vier ist Wilder, fünf Barbar, sechs ist Berserker und so weiter. Das ist dann die langweilige Kombination. Man kann dann aber beispielsweise mit drei Rot und drei Blitz hat man die Klasse Ninja. Mhm. Und all die verschiedenen Klassen bringen wieder verschiedene Zauber. Vorausgesetzt auch das Level. Die Zauber oder Fähigkeiten, die man hat, die sind nicht nur an die Klasse gebunden, sondern auch an den Level. Man braucht dann beides.
Genau, aber was mir auch gerade noch einfällt wieder ist, dass man manche Zauber aber trotzdem erst ab einer bestimmten Anzahl von Djinns bekommt. Also zum Beispiel so einen Gruppenheilzauber haben wir jetzt erst bekommen, nachdem wir den vierten Wasser-Djinn auf einem Charakter drauf hatten. Also da könnten wir theoretisch auch tauschen, aber bei uns können halt momentan nur alle vier Stück tragen. Und daher hat jetzt unser Heiler alle vier Wasser-Djinns, damit er halt diesen Gruppenheal machen kann. Aber ich schätze, wenn wir insgesamt mehr Djinns haben, dann kann man das auch wieder durchwechseln. Also dann hat er halt vier Wasser-Djinns und noch einen Erd-Djinn oder so, damit er wieder diese neue Klasse hat, die sich aus Wasser und Erde zusammensetzt. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, glaube ich.
Ja, aber wenn man es mal durchblickt hat, dann kommt nur noch ein letzter Punkt, der ein bisschen kompliziert ist. Und zwar, die ganze Sache hat eine Dynamik. Es ist nicht so, dass ich meinem Hauptcharakter drei Rote und drei Blitz gebe und dann ist der Ninja und dann bleibt der Ninja. Nein, wir haben schon gesagt, dass mit diesem Set und Standby der Chins, das kann ich auch im Kampf machen. Ich kann den im Kampf eine Fähigkeit auslösen lassen, dann ist er weg, geht dann aber zu meinem Kontingent an, ich sage jetzt mal, freien Chins, die ich dann sammeln kann, um die erwähnte Beschwörung zu machen. Da gibt es eben Stufe 1, 2, 3 und 4. So, wenn ich den aber von mir loslöse, ist der auch von meinem Charakter, von meiner Klasse gelöst und hat so im Kampf dynamisch Einfluss auf meine Klasse. Mhm. Also ein Beispiel, ich habe 5 Rote auf meinem Hauptcharakter, dann ist der Barbar. Dann nehme ich aber eine Fähigkeit eines Roten und wähle die, löse ihn so von mir, dann wird der von 5 Rote auf 4 Rote degradiert und ist dann nur noch Wilder. Das hat Einfluss auf die Zauber. Ich habe also im Kampf meine Klasse gewechselt, habe dann andere, meistens halt schwächere Zauber oder nicht mehr so viele Zauber, plus die Statuswerte verändern sich. Beispiel KP plus 60% hatte ich zuvor, danach nur noch plus 40. Das heißt, der ganze Chin-Mix mit Aktivieren und dann hier Super-Monster-Beschwörung machen für Mega-Attacke, das hat alles im Kampf dynamisch Einfluss auf meine Klasse, auf meine Zauber und auf meine Statuswerte.
Das klingt jetzt alles zwar wahrscheinlich super verwirrend und die ersten werden uns vor 10 Minuten wahrscheinlich schon irgendwie verloren haben. Aber das sollte niemanden davon abhalten, das zu spielen. Man wächst da sehr schnell rein. Anfangs hat man ja auch nur 1, 2 Djinns und wie du schon sagst, Joey, also Dynamik ist hier das Stichwort. nachher lernt man das auch so einzusetzen, dass ich zum Beispiel in einen Kampf reinstarte und absichtlich schon irgendwie 4 Djinns auf Standby habe, damit ich erstmal direkt mit einem Summon beginnen kann. Oder vielleicht habe ich jemanden, der hat am Anfang noch Blitz- und Wasserzauber, der kann erstmal als Damage-Dealer loslegen. Und wenn er dann irgendwie merkt, okay, die Gruppe ist jetzt angegriffen, ich müsste langsam mal auf Heiler switchen, dann mache ich eben 2, 3 Blitzattacken noch und bin die quasi los, die Djinns, sodass ich dann eben mit meinen 4 Wasser-Djinns ein voller Heiler bin oder so. Also da wächst man rein und kann sich dann quasi seine eigenen Strategien zurechtlegen.
Ich muss schon sagen, es ist komplex und es bleibt komplex, aber am Ende findet man es cool, weil man es verstanden hat und dann findet man Komplexität gut. Am Anfang findet man das kompliziert. Ich hau sonst eine Klassenliste in die Shownotes. Da stehen die Djinn-Kombinationen für die verschiedenen Klassen drin und welche Zauber darauf dann folgen und wie sie Einfluss haben auf die Statuswerte und so. Aber es hat doch die Funktion, dass man beispielsweise nicht einfach immer alle Djinns raushauen kann, weil man damit seine Klasse stufenweise degradiert, seine Statuswerte degradiert und seine Zauber degradiert.
Genau, das sollte man immer nur gezielt wirklich mit einem Charakter machen, am besten der mit der besten Rüstung.
Kurze Frage noch, geht das denn im zweiten Teil dann auch so weiter? Also lohnt es sich, sich da jetzt wirklich reinzufuchsen und dann den zweiten Teil zu spielen und dann dieses Wissen schon zu haben?
Auf jeden Fall, ja.
Okay, gut.
Die Djinns nimmt man meines Wissens weiter mit.
Ja, also auch wenn nicht, aber wenn das halt das Kampfsystem das gleiche ist, das reicht mir dann schon. Wenn ich dann das da wenigstens, dann denke ich mir, ah, okay, es hat was gebracht, dass ich mich da so reingefuchst habe. Ich kann das im zweiten Teil jetzt noch effektiver nutzen.
Absolut, das Spiel ist genau das gleiche.
Ja, oh, cool.
Grafik ist gleich, alles ist gleich. So, jetzt zurück, weg von der ewigen Verwirrung mit den Djinns und so weiter. Aber ich möchte hier noch im Gameplay bleiben. Ich habe schon noch so 2, 3 Fragen und wir haben auch einige Dinge gar noch nicht besprochen. Aber gleich mal einfach vorweg, musstet ihr oftmals grinden?
Bisher gar nicht.
Hätte ich jetzt aus dem Rest meiner Erinnerung auch gesagt, dass ich sehr wenig gegrindet habe. Und wenn, dann habe ich es ja eben schon angesprochen, man will halt irgendwann so seine Djinn-Strategien fahren und rausfinden, wie mache ich das jetzt und was kopple ich und was lasse ich als freie Djinns. Oder gebe ich jetzt einem Charakter hier das beste Schwert und die beste Rüstung? Und um sowas auszuprobieren, habe ich dann eben Testkämpfe gemacht. Aber ich glaube, viel gegrindet habe ich nicht.
Ich muss auch sagen, ich habe nicht viel gegrindet, höchstens mal so präventiv gegrindet, weil ich das Gefühl hatte, hier jetzt könnte ich doch mal 2 Level hochleveln. Hier gibt es gerade viele XP, aber nicht jetzt, weil ich beim Boss ständig gestorben wäre und dann dachte, oh scheiße, nee, jetzt muss ich zurück und grinden. So nicht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag das. Das zeigt für mich, dass das ein gutes Balancing hat so im Spiel.
Ja.
Bevor wir gleich noch so ein paar Details hier erwähnen, müssen wir auf einen weiteren wichtigen Gameplay-Aspekt von Golden Sun eingehen. Das sind die Rätsel. Ich hatte doch schon das Gefühl, die nehmen einen großen Stellenwert ein hier in Golden Sun, ne?
Dadurch, dass du diese Synergie eben beherrschst, wie wir es im Storyteil schon gesagt haben, kriegst du natürlich einige Fähigkeiten wie ganz klassisch so eine Telekinese oder du kannst es plötzlich regnen lassen, wenn du irgendwie mit dem Wasser verbunden bist oder sowas. Und wenn du es dann regnen lässt an der richtigen Stelle, wächst vielleicht eine Pflanze oder du kannst irgendwie mit einem besonderen Schlag, kannst du, glaube ich, so Ranken entfernen und später kannst du auch welche wachsen lassen. Also du hast eben sehr, sehr viel, ja fast schon wie bei Pokémon, die diese HMs, Fähigkeiten, die du eben außerhalb des Kampfes einsetzen kannst, um die Umgebung zu beeinflussen. Und damit spannt das Spiel dir viele Rätsel.
Man könnte es fast nicht besser zusammenfassen, ist genau Pokémon. Es gibt Fähigkeiten, die man außerhalb des Kampfes einsetzen kann und muss. Die sind häufig auch wichtig, um im Spiel voranzukommen. Und wie gesagt, damit macht man oft Rätsel. Zeug einfrieren, Zeug bewegen, Zeug hochheben, Gedanken lesen, Zeug wachsen lassen, Gebüsche wegwinden, all solche Dinge.
Oh, stimmt, Gedanken lesen, das war voll cool. Da konntest du wirklich dann du konntest nicht nur im Dorf mit den NPCs reden, du konntest auch echt noch deren Gedanken lesen. Und fast immer gab es irgendwie einen zweiten Textblock. Krass, ja. Kein Wunder, dass das Spiel zu groß für eine Cartridge war.
Zu den Rätseln noch, also ich fand, dass die Balance zwischen Kämpfen und Rätseln in den Dungeons sehr, sehr gut war. Also mir hat die ganzen Dungeons bisher alle sehr viel Spaß gemacht, weil es ist halt wirklich nicht so, dass du so kopflos durch dieses Labyrinth läufst und einen Kampf nach dem nächsten hast und eigentlich nur den Ausweg suchst, sondern es ist halt irgendwie, kommst in den Raum rein, machst so 1, 2 Kämpfe, dann, ah, oh, hier ist ein Rätsel, dann macht man das. Und während des Rätsels wird man halt auch nicht angegriffen. Das finde ich halt sehr gut. Dann kannst du erstmal so deinen Kopf wieder benutzen. Ja, wie muss ich denn jetzt hier die Baumstämme verschieben, dass sie da durchkommen und so weiter. Und dann hast du das hinter dir und dann kommen wieder 1, 2 Kämpfe, dann kommt der nächste Raum. Ich weiß auch nicht, für mich war das nie so, dass ich irgendwie mir dachte, boah, nee, jetzt nicht noch ein Kampf, oh, nicht noch ein Kampf, oh, schon wieder ein Rätsel, oh, was soll das denn? Also das war echt, für mich war die Balance da wirklich sehr, sehr gelungen.
Ich denke, den entscheidenden Punkt, den hast du in einem Nebensatz erwähnt. In den Rätselarealen, während ich da Schieberätsel mache und Baumstämme rumroll und so weiter, habe ich keine Random Encounters.
Ja.
Und das macht die Rätsel halt viel angenehmer, weil dann kann ich da hoch, runter, rumprobieren und nicht immer wieder so, oh nee, jetzt noch ein Kampf, oh nee, jetzt noch ein Kampf. Und im schlimmsten Fall sterbe ich noch während des Rätsels, weil mir irgendwann mal die Lebenspunkte ausgehen.
Ja, genau.
Das Problem hat man nicht. Und sterben, das will ich auch noch schnell erwähnen. Zumindest zu Beginn des Spiels ist das ein großes Problem, weil man nämlich nur in so Pseudokirchen wiederbeleben kann, indem man da zu einem Priester hingeht, dem Geld zahlt und der belebt meinen Charakter wieder, ein bisschen wie bei Dragon Quest. Oder man hat eines dieser am Anfang total seltenen Items, das Pendant zu den Phönixfedern aus Final Fantasy, das heißt hier irgendwie Lebenswasser oder so übersetzt. Mit dem kann man auch Charaktere wiederbeleben, wie gesagt, ist am Anfang aber mega selten. Das heißt, zu Beginn des Spiels, wenn da draußen einer abkratzt, muss ich wieder zurücktracken in die nächste oder in die letzte Stadt und da in die Kirche reingehen und meinen Charakter wiederbeleben.
Ja, das nervt tatsächlich, da stimme ich auf jeden Fall zu.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum so viele JRPGs das machen. Ich meine, du hast selber gerade schon die zwei größten Serien genannt und selbst bei Final Fantasy war es früher so, dass du pro Kampf 60 Gold kriegst und eine Phönixfeder kostet aber 1000 oder so.
Also wir hatten bei unserem Playthrough bis jetzt, glaube ich, auch das Item zum Wiederbeleben gar nicht gefunden. Aber mittlerweile haben wir eben bei unserem Heiler die Möglichkeit, also der Heiler aus der Party, der kann einen wiederbeleben.
Aber dafür musst du einige Stunden machen erstmal, ne?
Ja, ja.
Das kann schon frusten.
Ja, wir haben vorher Lufia 1 gespielt, das ist halt die ganze Zeit so. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so sehr gestört.
Kummer gewohnt, aha.
Was man auch noch machen kann, es gibt Chins, die man natürlich finden muss. Und zwei dieser Chins, wenn ich es recht im Kopf habe, haben auch beim Freisetzen die Fähigkeit, ein Partymitglied wieder zu beleben.
Ah, zwei sogar, okay.
Was mich noch nervt bei den Fähigkeiten, die man für Rätsel braucht, die sind auch klassenbasiert meistens. Manchmal sind sie itemgebunden, dann ist es ganz einfach. Der Charakter, der das Item hat, kann den Zauber, den er dann außerhalb des Kampfes auch brauchen kann und dann so geht das. Aber manchmal sind diese Rätselfähigkeiten, ich nenne es jetzt mal so, an Zauber gebunden, die man nur mit bestimmten Klassen hat. Das heißt, ich stehe plötzlich vor irgendeinem Gestrüpp, das mir den Weg versperrt und ich muss dann im Menü meine Klassen wieder umbauen, so dass einer diese eine Windfähigkeit hat, mit der er dann kurz das Gestrüpp wegbläst. Dann kann ich da durchlaufen und dann muss ich meine Klassen wieder zurückbauen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es in der Entwicklung so gelaufen ist, dass man auch deswegen dann später diese Items noch nachträglich reinprogrammiert hat, weil die Tester gesagt haben, oh Leute, echt jetzt, ich muss vor jedes Rätsel all meine Klassen immer umswitchen.
Leider ersetzen nicht alle Items alle dieser Fähigkeiten. Es gibt noch zwei, drei, die man wirklich nur mit der Klasse hat.
Ja.
Und das muss man eigentlich auch noch wissen. Wenn man eine Komplettlösung nachspielt, dann ist das kein Problem. Aber wenn man keine Ahnung hat, steht man plötzlich vor so einer kleinen Ranke. Man sieht schon, da ist schon was mit der.
Ja.
Aber dass man da Wachstum drauf zaubern muss, einen Zauber, den man eigentlich noch gar nicht hat, dass die wächst, weiß man noch nicht.
Hm.
Oder man ahnt es vielleicht und denkt dann, oh, den Zauber, den bekomme ich später mal, dann komme ich zurück. Aber dass man den eigentlich quasi jetzt schon haben könnte oder sollte, aber einfach die entsprechende Klasse zusammenmixen müsste, weiß man noch nicht.
Ja, das finde ich aber auch grundsätzlich ein bisschen problematisch bei dem Spiel. Also, oder gibt es irgendwie so eine Bibliothek, wo man so Bücher lesen kann, wo man dann so in die richtige Richtung gestoßen wird, wo dann jemand sagt, ja, hier, wenn man den und den Djinn kombiniert, dann kann man das und das machen oder sowas. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also gefühlt habe ich halt diese ganzen Fähigkeiten alle nur zufällig rausgefunden, weil halt irgendjemand, weil wir halt einen neuen Djinn bekommen haben, der ist halt zu irgendjemandem dann dazugekommen und dann konnte der auf einmal das. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ach so, so geht das, ja, gut, schön.
Deshalb glaube ich, wenn man nicht irgendeine Art von Komplettlösung zur Hand hat, dann kann das Spiel viel frustrierender sein, als es jetzt bei meinem Playthrough war.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich dann alles mitgenommen habe. Also vielleicht ist das dann auch der Grund, warum ich einige Stunden Spielzeit weniger habe. Aber vielleicht war es dann auch wirklich was Optionales und ich bin in dem Moment dann dran vorbeigerannt. Aber es ist natürlich auch blöd, wenn man dann deswegen irgendwie nicht die gute Rüstung oder tatsächlich vielleicht einen Djinn sogar rettet.
So ein Guide für die Djinns sollte man sich vielleicht wirklich so an die Seite legen. Also einmal, wo die zu finden sind, Dann die Rätsel dafür, die kann man ja noch selber machen. Und dann eben die wichtigen Kombinationen, also für die ganzen Skills, die man außerhalb der Kämpfe benutzen kann. Dass man dann wenigstens weiß, okay, das gibt es, das kann ich so und so machen. Und ja, dass man halt selber zusieht, wo man die Gins dafür herkriegt oder so.
Das stimmt, damit spoilt man sich auch wirklich nicht viel.
Ja.
Es gibt da noch so 2-3 Gameplay-Eigenheiten, auf die wir jetzt aber nicht in aller Tiefe eingehen müssen. Zum Beispiel die Magiepunkte, die regenerieren sich im Gehen. Ja, ist mir mal auch gefallen. Ist vielleicht noch gut, wenn man das weiß, weil sonst hat man dann plötzlich auch mal ein Problem. Wie regeneriert sich jetzt meine Magie? Weil die entsprechenden Items sind auch recht selten und ich bin nicht immer in der Stadt, in der ich ins Hotel schlafen gehen kann, damit sich das auflädt. Aber man braucht ja gewisse Magie, um eben genau diese Rätselzauber außerhalb der Kämpfe einzusetzen. Entsprechend mussten sie das so machen, dass sich die Magie im Gehen regeneriert, damit man nicht plötzlich im Dungeon eingeschlossen ist.
Ja.
Ja. Finde ich aber super. Das sollten meinetwegen alle Spiele so machen. Also es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn du irgendwo nicht weiterkommst, weil du keinen Mana mehr hast und dann zurück in die Stadt musst und dann backtracken und dann nochmal den ganzen Dungeon bis dahin machen und dann hat man wahrscheinlich an derselben Stelle wieder keinen Mana mehr. Sowas hasse ich. Also deswegen finde ich das sehr gut, dass sich das Mana einfach so wieder auffüllt.
Dann gibt's noch ein Detail, und zwar im Kampf, ganz interessant. Kleines Beispiel, man hat 2 Gegner und man drückt bei allen 4 Partymitgliedern Angriff, 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 Angriff. Der erste haut drauf, der zweite haut drauf, beim zweiten ist der eine der beiden Gegner tot. Und jetzt hätte ich das Gefühl, dass meine 2 übrigen Partymitglieder dann halt den zweiten hauen. Passiert dann aber nicht, die werden verteidigen und verteidigen.
Ja, sowas nervt mich auch immer, das stimmt.
Und dann im nächsten Turn muss ich wieder Angriff, Angriff auf den zweiten Gegner.
Ja.
Also die Intelligenz haben sie nicht.
Ja, immerhin haben sie die Intelligenz zu blocken, denn auch hier kann ich wieder auf Lufia 1 verweisen, da schlagen die Leute dann einfach ins Leere.
Oh, das ist dann noch nerviger.
Ja.
Okay, aber es geht anscheinend noch schlimmer. Gut, dann will ich mich nicht beklagen.
Ich glaube, bei Mystic Quest haben die auch immer ins Leere gehauen, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch, obwohl, nee, Golden Sun ist ja gar nicht so alt, ne?
Nö.
Also bis dahin hätte man das ja eigentlich schon verstehen können. Und auch beim Playtesten weiß ich nicht. Ja. Naja, irgendwann muss das ja auffallen eigentlich.
Ist vielleicht gewollt, ist vielleicht so eine Entscheidung von,
ja.
Wenn du jetzt hier deine stärksten Attacken rausballerst, dann überleg dir vorher auf was, damit die nicht noch unfairer sind, als sie sowieso schon sind. Keine Ahnung, ob das vielleicht zum Balancing gehört, ich weiß es nicht.
Ja.
Und gerade beim Attacken rausballern können wir hier noch schnell erwähnen, es gibt Attacken, die einen Gegner treffen, 3 Gegner treffen oder alle Gegner treffen.
Mhm.
Gleichso auch für die Party. Es gibt Fähigkeiten, die ein Partymitglied treffen oder alle. Muss man dann auch wissen, aber das wird gut illustriert, das merkt man dann relativ schnell.
Stimmt, das fand ich sehr, sehr selbsterklärend eigentlich. Das war ganz gut mit diesen 3 Balken, beziehungsweise einem oder 5 oder 7 sogar. Also das macht man einmal falsch und dann weiß man, okay, der andere ist dafür.
Bevor wir jetzt hier den Gameplay-Block beenden, noch einen, ja, möglicherweise Kritikpunkt, der hier aber am besten passt. Und zwar sind das die Dialoge. Möpor, du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, die sind doch ziemlich lang.
Die sind absolut viel zu lang. Also es ist gefühlt, wird auch alles irgendwie mehrfach erklärt, uns auch bloß versteht und dann am Ende, ja, hast du denn alles verstanden? Und dann ist auch egal, was man sagt, ob man ja oder nein sagt, dann wird trotzdem nochmal erklärt. Oh, ja, das ist nicht sehr gut gelungen, leider.
Das mit dem Ja-Nein ist auch so eine komische Sache. In den allermeisten Fällen ist nämlich ziemlich egal, was ich drücke, ja oder nein. Ich kenne jetzt gerade nur spontan irgendwie 2 Orte, wo es wirklich eine Rolle spielt. Ein Ort ist irgendwie witzig, das ist ziemlich am Anfang. Damit kann man ein Secret Bad Ending freischalten. Man wird ziemlich zu Beginn des Spiels mal gefragt, so ja, willst du jetzt hier das auf dich nehmen, diese große Reise, diese große Verantwortung? Und dann kann man Nein drücken und rauslaufen. Und dann bekommt man so ein Bad Ending, so ja.
Ach cool.
Dann ging die Welt halt unter.
Ja, sowas finde ich eigentlich immer ganz cool.
Ja, das gibt's bei Super Paper Mario auf der Wii, gab es das auch. Ist auch direkt ganz am Anfang gefragt, ja, hier, willst du das und das machen? Also willst du Prinzessin Peach retten? Dann kannst du auch irgendwie 5-mal hintereinander Nein sagen. Und dann ja, okay, Game Over.
Ja, oder bei Path of Neo, da kann man die falsche Pille nehmen und dann ist das Spiel auch fertig und man kommt zurück ins Menü. Das ist so das mit den Dialogen, die ziehen sich doch sehr lange. Und es ist ja nicht so, dass man am Ende wirklich wüsste, wo man hinlaufen muss.
Das ist aber interessant, weil mir das damals nicht so aufgefallen ist. Wahrscheinlich würde ich euch heute vollkommen zustimmen. Aber ich habe das damals gespielt, als ich in der Berufsschule war. Also da war Zeit nicht so das Problem.
Ja, ist ja vermutlich dann sogar noch besser gewesen, wenn alles doppelt erklärt wird, weil du mit einem Ohr dem Unterricht gefolgt hast.
Ja, aber ihr wolltet noch auf ein ganz anderes Problem der Dialoge hinaus, nämlich, dass man nicht unbedingt immer in die richtige Richtung geführt wird und gerade durch die Fülle der Dialoge, und dann haben wir eben schon angesprochen, Gedanken lesen kann man womöglich auch noch, um die Dialoge nochmal zu erweitern.
Ja.
Und trotzdem weiß man nicht immer so richtig, wo man hin muss, das stimmt schon.
Man hat auch keinen Questlog oder sowas, man muss es selber wissen.
Ja, also was schon ganz hilfreich ist, es gibt ja aus der Stadt rausgehst und auf der Weltkarte bist, dann kannst du dir doch eine richtige Weltkarte anzeigen lassen, wo auch alle besuchten Orte schon mal angezeigt werden. Aber auch da wäre es vielleicht cool gewesen, wenn einfach so ein Pin dann angezeigt wird, ja, in der Richtung ist was. Oder wenn du irgendwie die Info kriegst, ja, wir müssen nach Westen gehen, dass dann halt irgendwie einfach ein Pfeil in die Richtung ist oder sowas. Aber es ist ja einfach gar nichts, was ja bei vielen Spielen der Zeit, glaube ich, so ist. Also ich weiß halt, auf dem Super Nintendo, da hatte man, glaube ich, auch nie irgendwie einen Questlog oder sowas. Aber um die Jahrtausendwende, da hätte ich das eigentlich schon erwartet.
Na, ich glaube, das ist noch ein bisschen vor der Zeit, wo Gamer so in ihre 30er kamen und wo man Spiele wirklich auch zwischendurch mal 2 Wochen nicht spielt. Also die Zielgruppe ist, glaube ich, echt noch täglich Spieler in dem Zeitraum.
Ja.
Dafür ist das Spiel ja auch sehr gut umgesetzt. Man kann immer speichern, wenn man das Gerät wieder anstellt,
stimmt,
dann ist man gleich wieder da, wo man war und so. Also da haben sie sich schon sehr gut auf die Plattform GBA eingestellt.
Ja, wobei natürlich ein GBA sowieso eigentlich dafür gemacht ist, dass man jeden Tag damit spielt. Also den hat man ja immer dabei und kann dann immer halt spielen. Da gibt es keine Ausrede von wegen, ja, ich komme ja zu Hause zu nix.
Richtig, aber man muss dann auch immer unterbrechen können auf mobilen Konsolen, weil ja, jetzt bin ich hier am Ziel oder ich muss umsteigen mit dem Bus und so, dann muss man kurz ausschalten können.
Ja.
Und das haben sie da gut implementiert.
Ja, außer wenn halt wieder so ein 10 bis 15 Minuten langer Dialog ist.
Ja, stimmt, dann nicht, ja. Da hast
also
du
deswegen, das Problem haben wir halt wirklich beim Frühstücksstock ab und an. Wir machen immer pünktlich um 7 Uhr Schluss. Und dann, wenn wir so ab 10 vor 7 ungefähr, speichern wir vor jedem NPC, mit dem wir reden wollen. Weil wir sonst halt wirklich Gefahr laufen, da nicht mehr rauszukommen. Das ist echt schade.
Spielt ihr es nicht mit einem Emulator oder darf ich das hier nicht sagen? Verrate ich jetzt was von der Magie?
Nee, wir haben einen echten Game Boy Advance, den wir abfilmen und
ah,
ja, nee,
schon,
aber das ist mit Quicksaves und so, da traue ich dem Cloud-Speicherstand nicht so richtig, deswegen machen wir es lieber ganz normal. Da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Okay, schlechte Erfahrung, lasse ich durchgehen. Ansonsten hätte ich jetzt noch meinen Senf dazugegeben hier, aber dann sparen wir uns das Nerd-Gefasel.
Nee, und wie gesagt, sonst funktioniert es halt echt ganz gut. Also du kannst ja wirklich wie in einem guten Spiel einfach überall speichern, wo du stehst und das dann auch direkt da weiterspielen. Also das ist schon gut.
Aber nochmal einen Schritt zurück zu diesem Jahr kein Questlog. Ich hatte ja ein Walkthrough zur Seite, auf das ich ab und zu geguckt habe und ich hatte da echt so Szenen. So, ja, jetzt gehe ich hier aber noch nicht zur Stadt raus, geh nochmal da rein in das Zimmer und hol dir da noch das Item, das du nachher brauchst, um weiterkommen zu können. Da dachte ich so, wow, zum Glück habe ich das jetzt hier im Voraus gelesen, weil auf die Idee käme niemand.
Eigentlich ist das wirklich nicht mehr die Zeit, wo Leute in JRPGs rumgelaufen sind und jede Kiste aufgemacht haben. Das ist eigentlich mit dem Super Nintendo vorbei gewesen.
Oh Gott, wo du das sagst, das finde ich auch ganz furchtbar. Also man kann halt ganz viele Sachen untersuchen, aber dann kommt halt immer erst, es kommen 2 Dialogboxen, auch wenn du nichts gefunden hast. Also da steht dann hier, du untersuchst diese Truhe, dann drückst du A, aber findest nichts. Und das ist so ätzend, weil in gefühlt sind irgendwie in jeder 10. überhaupt nur was drin. Und deswegen, ich untersuche einfach gar nichts mehr.
Ja, und in jeder 11. ist gar nichts drin, weil das ist so ein Mimic-Monster.
Ja, genau, die Truhen gibt's auch noch, die ja eigentlich Gegner sind. Aber wenn du irgendwie in der Stadt bist und da Körbe und sowas untersuchst, das dauert so lange und dann findet man auch eigentlich nur Schrott da drin.
Oder 7 Goldmünzen, was einfach irgendwann gar nichts mehr wert ist. Ja gut, dann würde ich meinen, können wir fast hier rausgehen. Ich möchte nur noch einen letzten Punkt hier beim Gameplay anmerken. Ich fand es sehr erfrischend, dass gefühlt zumindest die Dungeons und die Quests nicht so lange waren. Es war also nicht irgendwie hier, du bist stundenlang jetzt noch in dem Dungeon, sondern da kommst du doch relativ flott durch. Und gerade wieder gespiegelt auf die Plattform, GBA, ich muss unterbrechen und so weiter, finde ich das sehr stimmig. Da haben sie sich sehr angenehm der Plattform angepasst, indem sie das nicht so in der Länge gezogen haben. Und ich glaube, Möpo, das ist wahrscheinlich entsprechend auch ein gutes Spiel für einen stündigen Frühstückszock, weil man da schön Scheiben machen kann.
Ja, das kann ich bestätigen. Also wir haben das ja meistens dann wirklich so, dass wir irgendwie in der Stadt starten und dann machen wir da halt diese eine Quest beziehungsweise einen Dungeon oder was auch immer, sind dann damit gut durch und ja, entweder gehen wir dann halt wieder in die Stadt zurück, wo wir das Quest abgeben können oder halt irgendwie noch auf dem Weg zur nächsten oder so. Aber so grundsätzlich, das sind schon gute, ich sag mal so, 1-Stunden-Happen. Das klappt ganz wunderbar.
Dadurch entsteht eben auch dieser Episodenaspekt oder dieses episodische, was ich anfangs schon angesprochen habe.
Ich finde, da dürften sich viele JRPGs eine Scheibe abschneiden, weil heutzutage ist es halt gerade, wenn man dann älter wird, schon nicht mehr so, dass man einfach jeden Tag 6 Stunden am Stück zocken kann.
Ja.
Und dann wäre es schon irgendwie angenehm.
Ja, da mache ich mich jetzt bestimmt wieder unbeliebt mit, aber das mochte ich ja in Final Fantasy 15, dass es eben genauso funktionierte, dass du die scheiß Konsole halt einfach 1 Stunde anmachst, fährst mit dem Auto rum, schlägst irgendwas tot. Es ist kein Final Fantasy, aber es hat mir Spaß gemacht als modernes JRPG.
Ich sehe da schon Leute, die jetzt gerade sich bei den Haaren raufen.
Mhm. Ein bisschen habe ich es auch deswegen gesagt.
So, lassen wir Gameplay hinter uns und blicken jetzt auf die Grafik. Bei Gameplay war unsere Meinung ja mindestens leicht durchwachsen. Ich glaube, wir haben viel Kritisches gesagt, aber eigentlich war es ja wirklich ganz gut. Bei Grafik sind wir uns wohl einig, da können wir viel positiver drüber reden.
Ja, also die Grafik ist, ich würde sagen, für ein Game Boy Advance ist sie sehr gut. Also ich spiele es halt hier auf dem großen Computermonitor ja die meiste Zeit und da ist es halt nochmal, weiß nicht, 4-5 Mal so groß wie eigentlich und sieht trotzdem immer noch gar nicht so schlecht aus.
Wie hängst du denn dein GBA an den Computermonitor?
Ich habe da so ein ganz spezielles Kabel selber gelötet.
Ah, cool.
Direkt auf die Platine.
Nein, wir filmen das ja ab und das Bild, was ich dann abfilme, das habe ich halt auf dem Monitor.
Ah,
weil sonst
okay.
Sonst hängt ja die Kamera da drüber, dann sehe ich ja gar nichts.
Ah, ja, stimmt, ja klar.
Ja, nee, also das macht schon was her. Und gerade die ganzen Animationen in den Kämpfen, also wenn du da so ein super Biest beschwörst, das sieht schon geil aus.
Das stimmt.
Da ist die Grafik so gut, dass man sagt, dass man gar nicht mehr über die Grafik spricht, sondern nur noch über die Inszenierung. Dass es einem gar nicht mehr auffällt, dass es ja eigentlich schlechte Grafik ist. Wisst ihr, was ich meine?
Clever gesagt auf jeden Fall, ja.
Ich würde sagen, für Game Boy Advance ist das top of the line. Heute könnte man sagen, ja, ist ein bisschen pixelig, gerade auf einem großen Screen. Ja, logisch darf man dem halt auch nicht vorwerfen. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich sogar ganz gut gealtert. Ich habe das ja jetzt neulich erst gespielt und ich fand das heute noch ziemlich schick. Liegt halt dran, dass es ganz 2D ist. Es ist quasi so Pokémon-Grafik und das altert halt relativ gut.
Ja, es fällt halt in diesen ganz typischen zeitlosen Look, der auch einen ganz, ganz großen Teil daran spielt, dass der SNES Mini jetzt gerade wieder so ein Riesenerfolg war. Diese Super Nintendo-Ära, die wird halt nicht älter. Also es ist eben Top-Grafik, die man damals gemacht hat in diesem 16-Bit-Bereich. Daran bedienen sich heute wieder Indie-Studios. Die wollen wieder so aussehen wie damals. Also das altert halt viel, viel gnädiger als ein PS1 oder N64-Titel, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
Ja, absolut. Ja. Gerade dann bei diesen Summons, Möpo, du hast gesagt, die sehen halt einfach wirklich cool aus. Wenn da der Meteor vom Himmel runterbricht auf das Monster, ist dann halt ein bisschen unlogisch, dass das irgendwie nur 298 Schaden bekommt, aber eigentlich die halbe Welt kaputt ist. Aber da muss man halt dann ein Auge zudrücken.
Gab es nicht noch so einen Hirsch, der irgendwie Laser aus seinen Hörnern feuert oder sowas?
Es gab alles. Es gab Walfische mit Laser, alles.
Alles mit Laser.
Und der krasseste fand ich Judgment, das ist mit 4 Earth Chins. Dann ist irgend so eine Art Engel im Himmel, der schießt dann so einen Laser aus seiner Hand gerade runter in die Erde. Und dann gibt das einfach so Dragon Ball-mäßigen Krater, der sich so in die Breite ausbreitet. Und du siehst dann verschiedene Szenerien aus verschiedenen Punkten auf der Welt, wie da so die Erde so hochfliegt und sich so die Schockwelle ausbreitet. Ja, und am Ende bekommt der Gegner halt so 400 Schaden und ja, jetzt nächste Runde.
Ja. Dann steht er da halt noch, der Maulwurf oder was auch immer man gerade bekämpft.
Genau.
Da darf man die Sache nicht zu eng sehen.
Aber das ist jetzt auch in anderen JRPGs nicht besser. Also selbst die guten Final Fantasies haben es ja auch so, dass so ein Bahamut anfliegt und dir ein Laserstrahl über das gesamte Bild rüberfeuert und trotzdem steht dann da irgendwie der Tomberry und wackelt weiter mit seiner Lampe.
Ja, leider verfehlt.
Genau. Nee, aber was die Grafik angeht, also es macht halt alles richtig. Es sieht immer noch gut aus. Es hat halt wirklich auch coole Perspektiven drin. Ist schön gepixelt. kann man nun wirklich, also da bleibt halt kein Wunsch offen für Fans von so alten 2D-JRPGs speziell.
Ja. Wo wir gerade dabei sind, würde ich vielleicht auch nochmal kurz den Soundtrack erwähnen wollen. Gerade das Battle-Theme gefällt mir sehr, sehr gut. Also es hat dieses genau diesen richtigen treibenden Rhythmus, den man sich aber auch einfach eine Stunde lang anhören kann. Also selbst wenn ständig Kämpfe kommen würden, würde ich sie mich immer wieder darüber freuen, weil einfach die Musik so geil ist, selbst bei den normalen Kämpfen. Also ja, das habe ich auch lange nicht erlebt.
Das ist ja die hohe Kunst. Wie machst du eine Musik, die der Spieler immer und immer wieder hören wird, aber sie muss ihm gefallen und sie darf ihm nie auf die Nerven gehen?
Genau, ja.
Ist der GBA da wirklich die Konsole, wo man da so großen Wert drauf legt? Oder müssen wir das hier wirklich nochmal positiv hervorziehen, weil es wenige Handheld-Spiele gemacht haben? Also ich meine, wenn ich unterm Tisch Gameboy gespielt habe in der Berufsschule, kann man ja jetzt zugeben, ist ja verjährt, dann natürlich ohne Ton, klar. Und wenn ich in der U-Bahn fahre, dann spiele ich halt auch Gameboy ohne Ton wahrscheinlich vor allem. Also wahrscheinlich ist es da nochmal extra herauszuloben, dass sie so einen tollen Soundtrack gemacht haben, obwohl sie es eigentlich nicht hätten gebraucht oder wie auch immer.
Ja, also ganz unabhängig davon finde ich den Soundtrack halt einfach ziemlich geil. Aber jetzt, wo du es so sagst, ja, schon. Weil ich hatte ja auch lange Zeit immer Handhelds komplett ohne Ton gespielt in der Bahn, weil ich halt Podcasts gehört habe, bis ich mir dann irgendwann extra ein Kabel gekauft habe, damit ich mein Handy und mein Handheld gleichzeitig mit Ton abgreifen kann. Aber so grundsätzlich hast du schon recht. Also viele Leute werden dieses geile Musikstück gar nicht gehört haben. Ist traurig.
Ich werde es nachhören.
Ich hoffe, du packst es in die Shownotes, Joey.
Ja, ich werde was verlinken. An dieser Stelle kann ich die Shownotes ja mal wieder nennen. GameTalk.fm/Golden Sun. Oder guck bei dir in den Podcatcher, in die App, in die Beschreibung. Da wirst du auch alles schon direkt finden. Wenn nicht, saug dir eine andere Podcast-App.
Ja, kommen wir zum Fazit. Haben, glaube ich, jetzt lange genug über so ein altes Spiel geredet. Aber um das Fazit mal zu öffnen, es ist halt einfach gut gealtert und nicht nur, wie wir es gerade schon gesagt haben, was Grafik und Sound angeht, sondern auch das Gameplay hält heute einfach noch stand, finde ich.
Ja, es ist halt ein bisschen schwer zugänglich mit den ganzen Djinns und den Kombinationen, finde ich. Aber wenn man sich da, wie gesagt, erstmal ein bisschen mit beschäftigt hat, dann macht es halt auch echt Spaß. Also wenn man Spaß an sowas hat. Weil ich glaube, auch wenn man sich nicht groß mit beschäftigt und dann einfach jedem Charakter sagt, du kriegst die Feuer-Djinns, du kriegst die Wasser-Djinns und so weiter. Ich glaube, auch dann funktioniert es immer noch gut genug. Dann hast du halt, weiß ich nicht, vielleicht relativ simple Kämpfe, aber du hast ja genug andere Sachen, die du an dem Spiel gut finden kannst.
Absolut, absolut. Ich kann euch da nur beipflichten. Ich habe nur zwei Kritikpunkte. Ewig lange Dialoge und am Ende weiß man trotzdem nicht immer, was man tun muss.
Stimmt, ja, okay.
Und die etwas verwirrende Geschichte mit den Djinns, da muss man sich vielleicht sogar außerhalb des Spiels ein bisschen einlesen. Aber das sind zwei Kritikpunkte, die man heute mit Google kompensieren kann. Entsprechend werden die ziemlich abgeschwächt, das geht. Und der Rest ist echt super. Das heißt, unterm Strich gefällt's mir, auch wenn's mit einem Pseudo-Cliffhanger endet. Ich weiß noch nicht, ob ich den zweiten Teil spielen werde. Zu dem kommen wir dann gleich noch. Ich fand's so für sich auch okay. Ja, es wäre schon schön, wenn das ganz aufgelöst wäre, weil Teile sind jetzt halt für mich noch unbekannt. Aber ich kann jetzt auch so aufhören und finde es okay. Und vielleicht habe ich dann irgendwann mal Bock und spiele den Zweier noch.
Also ich lege euch beiden auf jeden Fall den zweiten Teil ans Herz. Spielt wenigstens bis zur Hälfte rein, weil es ist halt echt sehr, sehr cool, wie sie diese, wir haben es am Anfang schon angesprochen, diese Jenna, die wird eigentlich nur gekidnappt und ist so ein bisschen die Damsel in Distress. Und der zweite Teil beginnt aber mit ihr als Hauptcharakter. Da siehst du dann einen Teil der Geschichte nochmal aus ihren Augen. Das ist sehr, sehr cool. Und später läufst du dann halt auch alten Bekannten über den Weg. Das Safe Game Transfer kommt da ins Spiel. Du findest Items, die deine alte Heldentruppe dabei hatte. Ein paar Djinns sind wieder mit am Start. Das spielt sich echt cool. Und wenn ihr es nur deswegen spielt, um mal zu sehen, wie man damals vor Zeiten von Mass Effect Safe Games transferiert hat.
Hauptsache, wir reden nachher noch kurz über die Nachfolge, dann hätten wir alles schon erledigt.
Was würdest du denn empfehlen, sollte man noch so auf dem GBA an JRPGs gespielt haben? Wir haben noch gar nicht groß abgesteckt, ob das Spiel vielleicht nur so in unseren Herzen steckt, weil es keine große Konkurrenz gab.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich will ja eigentlich hier auch beantworten, ob es eines der besten oder vielleicht sogar das beste JRPG auf dem GBA war. Und da stellt sich natürlich die Frage nach der Konkurrenz. Ich habe dann auch überlegt, was gibt's denn noch in dem Genre auf dem GBA? Und ich musste echt suchen. Es gibt so ein paar Rundentaktik-Dinger, die will ich aber nicht reinnehmen, weil das ist eigentlich ein anderes Genre. Mhm. Dann gibt's auf dem GBA wirklich noch Pokémon, noch ein Breath of Fire, noch ein Sword of Mana. Und das war's dann ziemlich. Dann gibt's nur noch die Final Fantasy Remakes. That's it.
Mir fällt halt auch beim Überlegen nicht so viel ein und vielleicht ist es deswegen halt auch so beliebt bei Fans des Genres. Also die Final Fantasy Remakes, klar, die hat man schon auf anderen Konsolen gespielt, auch wenn die gut portiert sind. Die würde ich jetzt auch nicht unbedingt dazu zählen. Pokémon ist auch nochmal ein bisschen eine andere Schiene, finde ich.
Die vom Echokrat haben gesagt, das ist gar kein JRPG, das heißt, man darf sie auch nicht vergleichen.
Da werde ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, Breath of Fire und Sword of Mana sind dann wahrscheinlich echt die einzigen ernstzunehmenden Konkurrenten. Aber ich glaube, man hat es jetzt aus der Folge gut genug durchgehört. Das Spiel ist wirklich gut. Es liegt nicht daran, dass es quasi alleine auf dem ersten Platz ist und dann lange nichts kommt. Es ist eben echt gut.
Ich glaube, man kann schon sagen, es ist eines der besten, wenn nicht sogar das Beste, wegen der fehlenden Konkurrenz. Aber es hätte die gute Platzierung auch verdient mit viel Konkurrenz.
Genau.
Dem kann ich gar nichts hinzufügen, weil ich muss zugeben, auf dem GBA habe ich extrem wenig gespielt. Deswegen, ich glaube den beiden einfach.
Ja, Pokémon habe ich da natürlich viel gespielt, aber das ist kein JRPG.
Ja, eben.
Das Kingdom Hearts ist ganz toll.
Natürlich wollen wir hier, wie immer bei solchen Rückblick-Episoden, noch beantworten, wie bitteschön kann man denn dieses Spiel heute noch spielen? Das ist ja mal einfacher, mal schwieriger. Klar kann man heute noch ein GBA-Modul irgendwo besorgen. Ich schätze, so um die 30 Euro könnten aber schon fällig werden.
Auf jeden Fall, die haben einen Sammlerwert mittlerweile, gerade auf eBay halt.
Dann steckt man sich das in den DS Lite oder in den GBA SP und dann ist das soweit eigentlich ganz okay. Die andere Variante wäre möglicherweise eine Emulation, wenn man das darf. Es ist ja hier ein GBA-Spiel, das heißt, das läuft ziemlich sicher, ziemlich gut. Die machen ja meist wenig Probleme. Dann gibt es noch die andere Variante. Wer die Wii U noch nicht zum Fenster rausgeworfen hat, der kann da noch in den eShop gucken und da die Virtual Console anwerfen. Denn seit April 2014 kann man Golden Sun auch da runterladen.
Oh, für die Wii U oder für die Wii? Weil den Wii-Shop, den gibt's doch nicht mehr seit kurzem.
Für die Wii U.
Okay, gut.
Wii U never happened, haben wir gerade rausgestellt in unserer aktuellen Podcast-Episode.
Ja.
Damit wollen wir jetzt noch ganz kurz auf die Nachfolger eingehen. Ich habe ganz kurz in den zweiten reingeguckt, den dritten aber fast vernachlässigt. Jetzt, Dodo, du hast den Zweier gespielt. Noch schnell zwei, drei Worte dazu.
Ah, genau. Ich habe ja eben schon vorgegriffen und gespoilt, dass man dann mit der besagten Jenna spielt und das Spiel sich da andere Hauptcharaktere erstmal zurechtlegt. Alte Freunde trifft man wieder, also das ist sehr, sehr cool verwurstet alles. Und wie gesagt, dieses Savegame-Transfer, wenn man keine Lust hat, die 100 Zeichen abzutippen, dann kann man das sehr, sehr cool mit einem zweiten Game Boy Advance machen. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr nette Idee. Dafür, dass das Spiel dann eben wirklich mitten in der Entwicklung nochmal auf zwei Cartridges gepresst wurde, ist es ein wahnsinnig guter Weg, die alten Charaktere rüberzunehmen, sodass sie dann eben auch die Namen hatten, die du ihnen vorgegeben hast und so.
Ja, ja.
Das spielt sich schon sehr cool. Als ganz kleiner Kritikpunkt im zweiten hatte ich eher so diese Längen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht waren ein paar Szenen einfach zu sehr gestreckt dann. Aber gerade wenn es so daran geht, diese Alchemie wirklich wieder zu entdecken im zweiten Teil und so ein bisschen dahinter zu kommen, warum wollen wir das eigentlich verhindern oder wollen wir das vielleicht gar nicht verhindern und was ist diese Alchemie eigentlich und kann die uns helfen? Der Teil ist dann doch sehr gestreckt aus meiner persönlichen Sicht, macht das Spiel aber auch nicht viel schlechter. Also wie gesagt, wenn ihr den ersten mögt, dann spielt auf jeden Fall in den zweiten zumindest mal rein, schaut, ob es euch weiterhin gefällt. Ich fand's cool.
Vielleicht ganz grundsätzlich noch, der zweite Teil heißt Golden Sun, The Lost Age. Der kam im September 2003 hier bei uns in Europa, natürlich auch wieder für den GBA. Aber auch den kann man heute, wenn man denn will, runterladen für die Wii U im eShop. Ganz lustig, der kam im August 2015. Das heißt, wenn man sich seinerzeit den ersten Teil im eShop runtergeladen hat und dann beim Cliffhanger war, musste man noch über ein Jahr warten, bis sie dann die Fortsetzung auch in den eShop gestellt haben.
Das heißt, sie emulieren sogar die Wartezeit der Handheld-Spiele damals. Verrückt.
Wahnsinn.
Ja, und dann gibt's noch einen dritten Teil, sagst du, von dem habe ich noch nie was gehört. Ich merke ja dann doch, dass ich nicht alle Spiele auf der Welt kennen kann. Also, was ist der dritte Teil?
Ja, dann kam mal lange, lange gar nichts. Die waren dann zu beschäftigt mit Mario-Sportspielen. Irgendwann wurden die Fans dann aber erlöst, und zwar bei uns in Europa im Dezember 2010. Da kam Golden Sun Dark Dawn für den damals schon Nintendo DS. Das Ganze spielt 30 Jahre nach The Lost Age, also hat dann ziemlich schon Abstand. Jetzt halt auch so 3D-mäßig, und da bin ich dann am Ende meines Lateins.
Ja, also nur für die Vorbereitung des Podcasts habe ich ihn dann doch nicht gespielt. Wie gesagt, ich habe gerade erst davon erfahren, dass es ihn gibt. Aber wenn die Wertungen stimmen, könnte ich ja dann doch nochmal reingucken. Wie gesagt, die ersten beiden Teile würde ich auch heute noch empfehlen. Vielleicht taugt der hier ja auch was.
Ja, ich weiß nicht, wie beliebt der letzte Teil noch ist. Der hat auch die schlechteste Wertung von allen. Also ich würde es mal so sagen, wer jetzt heute noch mit Golden Sun einsteigen will und dieses Golden Sun Feeling haben will, der spielt den Einer, dann vielleicht noch den zweiten Teil, wenn man noch Energie und Ausdauer hat. Dann kann man es wahrscheinlich mal sein lassen, außer man ist dann super angefressen. Dann macht man vielleicht noch mit Teil 3 weiter.
Okay.
So, das ist so mein Gefühl. So, dann machen wir hier langsam den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Hat mich sehr gefreut, dass du reingehört hast. Hier hinten raus natürlich noch ein, zwei Verweise. GameTalk.fm. Guck da rein für mehr Infos zu diesem Podcast und mehr Podcasts. Hier sei mal wieder Werbung gemacht für die Social Media Kanäle GameTalk.fm/Facebook oder GameTalk.fm/Twitter. Da dann auch sehr gerne Feedback oder sonst einfach per E-Mail redaktion@GameTalk.fm. Dann musst du natürlich noch beim tollen Durchgespielt Podcast reinhören.
Auf durchgespielt.net. Einfach im Internet oder in allen Podcatchern oder auf iTunes, wo ihr halt so Podcasts hört. Außer auf Spotify sind wir überall zugegen.
Genau.
Ich bedanke mich natürlich auch noch bei euch beiden fürs Mitplaudern. Und natürlich nicht vergessen, wenn ihr diesen Podcast hier zeitnah hört, dann wird der Stream von Golden Sun noch auf dem Frühstückszock laufen. Jeden Morgen von 6 bis 7, also Montag bis Freitag, so rum.
Genau, ja. Montag bis Freitag, 6 bis 7 Uhr. Ich freue mich drauf.
Schaut da rein. Ihr werdet den Link zum Möpos Twitch-Kanal und dem YouTube-Archiv in den Shownotes finden. GameTalk.fm/Golden Sun. So, das war's. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten GameTalk auch wieder reinhörst. Bis da wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Golden Sun. Tschüss.
Hat mich gefreut. Ciao.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.
Auf Wiederhören natürlich. Tschüss.
Sehr schön. Kannst du in das Outro reinschneiden.
Ja, und stopp.